Hallo, Wissen hinter den Kulissen-Fans. Wenn ihr Lust habt, diese Folge hier in einer XXL-Variante zu hören, mit 15 bis 20 Minuten Extra-Content, dann schaut doch jetzt mal in die Shownotes. Dort findet ihr nämlich den Link zu unserer Support-Website und auf der erklären wir euch, wie ihr ganz easy an die lange Folge rankommt. Die kürzere Version, die gibt es jetzt hier. Die ist natürlich auch toll. Deswegen jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist da ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft in Film, Serien und Games. Mit mir hier im virtuellen Studio ist Dr. Henry Hollert-Moritz.
Hallo.
Und Jack Pop.
Hallo.
Und ich habe meinen Namen nicht gesagt, ich bin Anne. Ich hoffe, mittlerweile wissen das alle. Wir haben heute quasi eine Jubiläumsfolge, aber bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich wissen, was habt ihr erlebt seit der letzten Aufnahme?
Also ich habe was erlebt, was super gut zu der heutigen Folge passt. Es wird unter anderem in dieser Folge um Mais gehen. Ich liebe Mais. Und ich war am Sonntag in einem Maislabyrinth. Also das war ganz lustig, weil da sind ganz viele Kinder durchgelaufen und die haben mich auch so ein bisschen komisch angeguckt, als ich dann mit diesem, du musst so eine Rallye machen, ne? Du kriegst so Fragen und musst dann diese Fragen ausfüllen und kannst am Ende irgendwas gewinnen. Und das war tatsächlich nicht einfach, weil man sich extrem verläuft und es gab 10 Stationen und wir haben 8 gefunden, aber 2 einfach nicht. Also sie waren einfach nicht da. Wir sind alle Gänge abgegangen, wir haben überall geguckt.
Und dann hast du nichts gewonnen, weil das gefehlt hat.
Nee, wir haben dann quasi beschissen. Also wir haben andere Leute am Ausgang gefragt. Da gab es so einen Picknicktisch und da haben wir uns dann hingesetzt und dann habe ich ganz dreist einfach gesagt, gib mir jetzt die Antwort von Frage 8.
Aber krass, wie groß ist das? Also, dass man sich da tatsächlich verläuft und Zeug nicht findet. Also, krass.
Das waren bestimmt 200 mal 200 Meter. Also es war wirklich groß.
Hast du auch die Dinosaurierfamilie dort getroffen?
Ich werde für ein letztes Mal diesen Running Gag hiermit auflösen. Nein. Und damit stirbt dieser Running Gag jetzt.
Wart's mal ab.
Weiß nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht.
Ja, ich war am Wochenende beim Graphit-Festival in Erfurt. Das ist ein Symposium für Illustration und urbanes Skizzieren. Klingt super fancy.
Siehste, du machst auch immer dasselbe. Du machst auch immer das Gleiche.
Ich habe genau das Gleiche gerade gedacht.
Ich hänge halt immer auf irgendwelchen Illustrationsfestivals ab. Ja, wahrscheinlich. Ihr habt recht. Ja, das war mega cool. Ich habe so ein bisschen dabei geholfen, mit aufzubauen und dort die Bar und den Merch-Shop zu betreiben, weil ich habe natürlich vergessen, ein Ticket zu kaufen und dann waren sie aus.
Da musstest du dich mit Arbeit einkaufen in das Festival.
Und du hattest so eine Kanone, so eine Fadenkanone und die musstet ihr noch rasieren am Ende. Das sah übelst abgefahren aus.
Tufting ist es.
Tufting?
Genau, das ist wie so eine Nähmaschine, die man in der Hand hat. Es ist so ein bisschen, als ob man eine Maschinenpistole abfeuert und die ballert so Fäden in so eine gewebte Oberfläche rein. Und das ist wie so ein Teppichknüpfen. Also man schießt den Faden durch dieses Gitter und macht damit wie so ein Teppich. Und da haben wir halt so ein Gemeinschaftsmotiv gemacht, wo jeder irgendwas da reinhämmern konnte. Und von der anderen Seite muss man das dann mit so einem Rasierer glatt rasieren. Und es macht übelst Spaß.
Es sah sehr cool aus, muss ich sagen.
Ja, war auch sehr cool.
Es gibt so viele Teambuilding-Events, die wir hier noch machen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Ey, wir sollten auf jeden Fall Mirko, unser Maskottchen, sollten wir auf jeden Fall mal taften.
Ja,
ja, das wäre so cool. Und dann stellen wir das irgendwo aus und schreiben 15.000 Euro dran.
Ja, ist voll geil. Das ist voll der NFT in analog.
Ja.
Ja.
Stimmt. Wie man früher sagte, Kunst.
Genau. Genau. Aber sehr, sehr cooles Event. Liebe Grüße an die ganze Crew. Hat viel Spaß gemacht.
Zum Glück kann ich eure Sachen um Meilen toppen. Also erstmal möchte ich kurz betonen, ich mag Mais gar nicht, höchstens in Popcorn-Form. Ich könnte nicht überstehen in der Interstellar-Welt. Das würde nicht gehen für mich. Was ich aber richtig gerne mag, und jetzt kommt die krasseste Überleitung, was ich aber richtig gerne mag, ist Trommelwirbel. Lebkuchen. Ich habe in der vergangenen Woche endlich den ersten Lebkuchen der Saison gegessen. Ich war so froh. Eigentlich gibt's die ja immer schon Ende August im Supermarkt, aber bei uns waren die da irgendwie nicht. Ich habe schon richtig lange Ausschau gehalten. Ich bin so froh.
Hört ihr schon? Last Christmas, da gebe ich immer
Lebkuchen so lecker. Aber nicht jedes Lebkuchen, nämlich ich mag dieses dicke, was so Herzensterne, Brezelform hat.
Mhm. Also hast du so einen festen Zeitpunkt?
Ja, sobald ich die das erste Mal sehe, kaufe ich die.
Wirklich?
Ja, na klar.
Boah,
da hatte ich ja schon monatelang keins mehr.
Boah, ist ja irre, okay.
Ich habe mal gehört, dass die quasi alle gleichzeitig gebacken werden und dann sind die am frischesten, wenn man die sofort kauft.
Ja, die dampfen noch so richtig, wenn du die Verpackung aufmachst.
Ja, genau.
Anne kauft sie, sie sind noch warm.
Nun gut, ich habe es ja eben schon gesagt, es ist eine Jubiläumsfolge, nicht weil wir irgendein Jubiläum haben, sondern der Film hat ein Jubiläum. Wir feiern 10 Jahre Interstellar. Jenny hat uns schon geschrieben und gefragt, ob wir nicht mal eine Folge zu Interstellar machen können. Und das wollten wir natürlich auf jeden Fall. Wir haben jetzt nur noch gewartet darauf, dass Interstellar jetzt quasi 10 Jahre, nachdem das erste Mal im Kino war, 2014, jetzt nochmal in den Kinos gezeigt wird. Also seit dem 26. September läuft Interstellar wieder im Kino. Wart ihr nochmal da?
Ja, ich war letzte Woche tatsächlich nochmal da, weil es genau der letzte Tag war. Also bei uns hier in Leipzig ist er schon wieder raus und es war genau der letzte Tag, wo es noch eine Vorstellung gab. Es war witzig, ich war mit einem Freund da und er hat sich hingesetzt und dann hat er in diese Ablage, wo normalerweise die Cola reinkommt, hat er 2 Packungen Taschentücher reingepackt. Und dann habe ich gesagt,
was?
Hä, warum? Und er hat gesagt, das ist mein Titanic.
Oh, oh Gott. Wie schön.
Ja, fand ich auch süß. Ja.
Oh, das ist ja mega.
Hat er auch viel genutzt dann, ja.
Ich habe ihn damals im Kino gesehen und fand Matthew McConaughey's Genuschel unmöglich. Ich habe den nicht verstanden. Und es war ohne Untertitel.
Scheiße.
Weil der hatte ja so einen übelsten Slang drauf so und ja. Ich habe das einfach nicht verstanden. Ja.
Ich kann mich nur erinnern, dass wir den mal in der WG geguckt haben und da hatte einer mega den Subwoofer und in dieser Szene, wo das Flugzeug, also diese Drohne abstürzt, ganz am Anfang, war das anscheinend so laut, dass der Nachbar gekommen ist und gesagt hat, wir sollen ein bisschen leiser sein.
Wow.
Beim Fernsehen. Okay, und natürlich wollten wir auch von euch allen wissen, findet ihr Interstellar nach 10 Jahren immer noch so krass wie damals? Das haben wir euch auf Instagram gefragt und ihr habt fleißig abgestimmt, beziehungsweise den Balken geschoben. Komplett wissenschaftlich haben wir jetzt versucht abzulesen, wie viel Prozent krass ihr den Film noch fandet. Und es ist rausgekommen im Durchschnitt so 80% krass. Finden ungefähr 200 Leute.
Ja, schon cool.
Das ist schon einiges, ne?
Und wir haben natürlich auch eine Kategorie eingeführt, die heißt absolute Mass.
Ja.
Also Zustimmung weniger als 10%.
Wobei bei unserem System mit Tieren hätten sie eigentlich absolute Maus sein müssen.
Oh!
Wow! Oh, das haben wir nicht bedacht.
Können wir ja noch ändern. Können wir jetzt noch ändern. Ja. Absolute Maus. Und ich sehe schon, meine Followies haben die meisten Maus. Ich habe 6. 6 Leute fanden den Film scheiße. Darunter ein Raketeningenieur.
Was?
Ja.
Genau, bei mir gab es genau ein Mau. Diese Person hat eine der besten Physikprüfungen im Sommersemester geschrieben.
Ah.
Und findet den Film übelst scheiße.
Ah, okay.
Ja.
Bei mir waren es tatsächlich 2. Eine davon ist meine beste Freundin. Nein.
Oh. Streit.
Aber das war mir schon klar. Das liegt am Genre einfach. Ist okay.
Wie würdet ihr denn den Regler schieben? Das haben wir jetzt noch gar nicht so durchdringen lassen, ob wir es selber gut finden.
Ich glaube, ich habe den bei dir geschoben.
Ah, stimmt.
Auch so ungefähr 80, 90.
Ah. Ah, ja.
Ich habe ihn vergessen zu schieben, aber ich würde auch so auf 80, 90. Also ich würde nicht sagen, dass es der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten ist, aber er ist schon ziemlich gut.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das erneute Sehen eher runtergezogen hat. Also ich finde den natürlich visuell und Hans-Zimmer-Musik grandios, also wirklich ein Feuerwerk der Emotionen allein für die Musik. Kannst du mit geschlossenen Augen gucken, den Film. Aber ich habe dann natürlich noch viel mehr jetzt auf so Plot-Details und auch so, ja, naturwissenschaftliche Zusammenhänge geachtet. Und ich muss sagen, das hat es mir fast wieder ein bisschen madig gemacht. Könnt ihr euch auch so an so Hassmomente bei Interstellar erinnern, wo ihr sagt, das ist völlig bekloppt?
Also ich kann mich nur noch an das Ende erinnern, als er hinter dem Bücherregal ist. Und da bin ich damals ausgestiegen. Da habe ich mir gedacht, boah, puh, das ist jetzt viel.
Ich fand also ab dem Moment, als er dann in das schwarze Loch geht, ab da ist ja alles so ein bisschen gaga.
Aber es waren auch so ganz kleine Details noch. Könnt ihr euch noch an den Moment erinnern, wo der zum ersten Mal in dieses NASA-Zentrum da kommt, in dieser alten NORAD-Facility?
Ja.
Und dann sitzen die im Besprechungsraum. Und dann ist die Besprechung durch und dann geht eine Wand auf und dann ist hinter dem Besprechungsraum ist die fette Raketenhalle, wo übelst viele Leute gerade arbeiten und du denkst so, oh, wir konnten hier mega Schallschutz, wir konnten hier übrigens geil unsere Konferenz abhalten.
Ja, oder auch, dass er da ankommt bei der NASA. Eigentlich, also es war ja nicht geplant, die wussten ja nicht, dass er kommt. Da sind die erst so, was machst du hier, wir nehmen dich erstmal fest und so. Und 3 Sekunden später, ja, ach cool, stimmt, du bist ja auch Pilot, ne? Nö, flieg doch mal mit der Rakete irgendwo hin. Ja. So, ich lieb's, wie wir hier eigentlich jetzt schon die ganze Zeit über den Plot sprechen und vor allem auch das Ende diskutieren, aber wie wär's, wenn wir uns trotzdem noch mal kurz die Zusammenfassung anhören, die wir vorbereitet haben? Wir sind schon richtig euphorisch, aber das machen wir noch schnell.
Interstellar spielt 40 Jahre in unserer Zukunft, in der die Erde zunehmend unbewohnbar wird. Eine unaufhaltbare Pflanzenkrankheit hat die Nahrungsmittelversorgung so schwer geschädigt, dass nur noch Mais übrig ist und die Menschheit langsam aber sicher aushungert. Der ehemalige NASA-Pilot Cooper wird deshalb für eine geheime Mission rekrutiert, mit der er ein neues Zuhause auf einem fremden Planeten finden soll. Gemeinsam mit einem Forschungsteam nutzt er dafür ein Wurmloch, das von unbekannten Wesen konstruiert wurde und wie eine interstellare Abkürzung funktioniert. Das Raumschiff der Crew wird durch das Wurmloch nämlich im Handumdrehen in eine ferne Galaxie geleitet. Bei dieser Erkundungsmission quer durchs Universum stößt das Team auf extreme physikalische Phänomene, allen voran das riesige schwarze Loch Gargantua, das so massereich ist, dass in seiner Umlaufbahn die Zeit langsamer vergeht als auf der Erde. Im finalen Akt fliegt Cooper zur Rettung der Menschheit wagemutig ins Innere des Schwarzen Lochs, in dem alle bekannten Gesetze der Realität ausgehebelt sind und ihn seine eigene Vergangenheit auf unglaubliche Art und Weise einholt. Interstellar hat sich mit emotionalen Familiengeschichten, moralischen Fragestellungen, Christopher Nolans eindrucksvoller Bildsprache, der epischen Filmmusik von Hans Zimmer und dutzenden wissenschaftlichen Details eine gargantische Fangemeinde geschaffen, die den Film auch 10 Jahre nach seiner Veröffentlichung noch immer als modernes Meisterwerk des Sci-Fi-Genres feiert.
Okay, und nach der Zusammenfassung kommen jetzt noch ein paar Fun Facts presented for you bei Jack Pop.
Ich habe wirklich so ein bisschen ein Deep Dive gemacht in diese ganze Sache drumherum. Das ist ja ein fantastischer Film, um den ganz viel passiert ist. Und das Witzigste, was mir am Anfang aufgefallen ist, dass es fast ein Steven Spielberg-Film geworden wäre. Mhm. Steven Spielberg hatte das eigentlich auf dem Tisch. Und Jonathan Nolan, der Bruder von Christopher Nolan, der war eigentlich engagiert dafür, das Drehbuch zu schreiben. Und Spielberg hat dann aber mit seiner Firma zu Disney gewechselt. Und damit ist das Projekt bei Paramount und Warner geblieben. Und deswegen konnte Steven Spielberg da nicht mehr Regie machen. Und dann hat Jonathan Nolan seinen Bruder halt vorgeschoben. Das fand ich ganz witzig. Und der hat denselben Move gemacht wie damals bei Memento, ja, dem ersten Film von Christopher Nolan. Der hat das Drehbuch von seinem Bruder genommen und hat gesagt, das mache ich besser. Und dann hat er nochmal eine zweite Version draus gemacht, die jetzt nicht brutal anders ist, aber er hat es auf jeden Fall nochmal überarbeitet. Fand ich ganz witzig. Und Christopher Nolans Frau, die produziert ja auch ganz häufig mit, also die ist auch Produzentin. Also irgendwie ist es auch, es ist nicht die Dino-Familie, es ist die Weltraumfamilie.
Vitamin B überall.
Dann habe ich noch, ich habe diesen Funfact habe ich übertitelt mit Nolan gives a fuck. Und zwar A, fuck, weil alle Christopher Nolan Filme seit Batman Begins haben eine PG-13 Freigabe in den USA, also sind ab 13 Jahre. Und das heißt, du musst auf die Sprache achten und du darfst genau einmal fuck sagen. Also du musst ganz genau überlegen, wann und wo im Film du das fuck einbaust.
Ach krass, das oh Mann.
Oh Gott, wo sagt er das? Ich weiß es nicht.
Überleg mal, wo welche Situation ist so anstrengend, dass er fuck sagen könnte.
Als er quasi fast stirbt. Als sein Visier kaputt ist.
Ja, genau, wo er gegen Dr. Mann kämpft. Genau.
Ja.
Da sagt er zu ihm:
"You fucking coward.
You're a fucking coward."
Ach.
Ja.
Es gibt eine Fuck-Quote.
Ja.
Das wusste ich übrigens auch nicht.
Krass.
Eine Sache noch. Die haben ja für den Film, da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen, wirklich mit sehr vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Allen voran Kip Thorne, Nobelpreisträger und theoretischer Astrophysiker. Und der hat 2 Wochen lang auf Christopher Nolan eingeredet, um ihm eine Figur rauszustreichen, die in der ersten Version schneller als Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein sollte.
Das ist so ein Physiker-Move.
Physiker-Move.
Ja, ja. Ich wollte das auch.
Genau. Hey Christopher, es ist einfach unrealistisch. Hör mal auf jetzt, macht's nicht.
Ja, ja. Aber cool, dass er da drauf gehört hat. So. Fand ich gut.
Dann würde ich sagen, tauchen wir jetzt ein in den Wissenschaftspart.
Juhu! Ich habe mich dafür entschieden, mal das Ausgangsszenario des Films zu untersuchen. Wir starten ja in einem apokalyptischen, eventuell sogar schon postapokalyptischen Szenario. Es wird im Film, und das finde ich ganz cool an Christopher Nolan, eben diese ganze Postapokalypse nur ganz subtil eingebunden. Also anscheinend hat es große Verteilungskämpfe gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Szene mit dem Baseballspiel erinnert. Da sagt er, zu meiner Zeit waren die Leute mehr damit beschäftigt, um Essen zu kämpfen, als Baseball zu spielen.
Man kann sich's ja auch so ganz gut vorstellen, weil es ist ja irgendwie auch alles so einigermaßen furchtbar. Also ja, die sind auf so einem Baseballspiel, was ja auch irgendwie lustig ist und so. Aber man merkt ja auch ohne diese Rückblende, wie unschön die Situation gerade für alle ist.
Ja, so eine ganz subtile Bedrohung, die immer mitschwingt, ne? Ja. Ja, also wir können auf jeden Fall annehmen, dass es große Kriege gegeben hat. Es sind ja auch ganz viele technische Sachen, die nicht mehr gehen. Dann fliegen diese Drohnen unbemannt rum und so. Also anscheinend gibt es auch keine, ja, fähigen Regierungen mehr. Eben nur noch einen Rest der Menschheit, der sich mit Farming durchschlägt. Und da kann man jetzt den ganzen Film natürlich als große Metapher verstehen, ne? Auch als Parabel auf Klimawandel oder Wirtschaftskrise oder sowas. Aber trotzdem war das Jonathan Nolan damals und Kip Thorne besonders wichtig, dass man das trotzdem, wenn man es guckt, als reales Szenario versteht, dass das als reales Szenario durchgehen kann. Die haben dann 2008 ein Dinner am Caltech organisiert, also da, wo auch die Big Bang Theory spielt. Und dann haben sie 4 Biologen mit Expertise in Pflanzen und Mikroben rangeholt und haben mit denen schönen Abend gegessen und haben einen Abend lang über den Untergang der Menschheit gesprochen.
Schön.
Ja.
Angenehmes Essen.
Ja, aber das zeigt eben nochmal, dass denen wirklich auch alle Aspekte, nicht nur diese schwarze Loch und Kram Aspekte wichtig war, sondern dass sie auch auf diesem Gebiet irgendwie eine Expertise haben. Ob sie die jetzt wirklich umgesetzt haben, das werden wir gleich rausfinden. Als allererstes ist ja sehr eindrücklich diese krassen Sandstürme. Und die hat es in der Realität tatsächlich gegeben. Das war nämlich eine Doku, die Christopher Nolan sehr beeinflusst hat. Und diese Doku behandelt den sogenannten Dust Bowl oder die sogenannte Dust Bowl, also im Deutschen Staubschüssel. Und das war in den 30er Jahren, vor allen Dingen 35 bis 38, der Name für weite Teile der USA und Kanada, in denen es eben verheerende Dürren und diese riesigen Staubstürme tatsächlich gegeben hat. Vor allen Dingen in den Great Plains, also in diesen großen Ebenen, die ziehen sich quasi so, naja, fast mittig einmal quer von unten nach oben durch die USA und gehen dann noch so ein bisschen nach Kanada mit rein. Und da hat es eben die Leute übelst hart getroffen. Und diese Interview-Szenen am Anfang von Interstellar, man denkt ja, das ist so Mockumentary-mäßig, aber die Interviewtöne, die du am Anfang von Interstellar siehst, das sind echte Überlebende von diesem Dust Bowl-Event in den 30ern in den USA.
Oh, krass.
Das wusste ich auch nicht. Das ist ja verrückt.
Ja. Und Christopher Nolan hat eben eine Doku darüber gesehen von Ken Burns, großartiger Dokumentarfilmer. Und in dieser Doku sieht man eben eigentlich exakt die Bilder, die man auch bei Interstellar sieht. Und ich schneide jetzt hier mal einen kurzen Ausschnitt aus der Doku mit rein. Also ihr, die ihr zuhört, hört das jetzt nur im Ton. Für euch packe ich das mal ganz kurz in den Chat. Schaut da mal kurz rein.
But then it was as if the land rejected them. The rains stopped and the winds came.
We saw this cloud coming in. Black, black dirt. And I'll never forget my grandmother. She said, you kids run and get together, the end of the world's coming.
Ja, ist auf jeden Fall super apokalyptisch, also ist super gruselig auch, dass das echt war. Also es ist echt wie so ein krasser Film, aber halt in echt.
Der erste Kommentar darunter, Interstellar's Dust Storm was nothing against this.
Und es gibt wirklich diese Fotos, ne? Es gibt ja eine Szene, wo du den Truck so siehst, wo der so von unten bis oben so zugeweht ist mit Staub, ne? Wo sich richtig so Staub an den Rädern schon so anhäuft. Und da gibt es wirklich Fotos aus dem echten Leben, dass das wirklich so stattgefunden hat. Aber ja, das ist eine krasse Phase gewesen, wo dann auch Ernten vernichtet wurden, wo die Menschen in ihren Häusern regelrecht eingeweht wurden. Also das ist eigentlich exakt die Situation, die wir im Film da wiederfinden. Also das kann man schon mal sagen, check, das hat es tatsächlich gegeben. Das zweite Riesenproblem, und das ist ja auch eigentlich das, was quasi die Leute vom Planeten runtertreibt, ist diese Pflanzenkrankheit. Im Englischen ist das ein bisschen besser abgebildet. Da benutzen die nämlich den Begriff.
Den Begriff.
Da nutzen
Welchen
sie
Begriff nutzen sie?
Den Begriff Blight. Also B-L-I-G-H-T, Blight. Und im Deutschen haben sie es ein bisschen nicht ganz korrekt oder ein bisschen unglücklich übersetzt mit Mehltau. Weil das englische Wort Blight, das ist eigentlich viel besser, weil das ist ein grober, weiter Begriff, der sich eher auf das Symptom bezieht. Ne? Also dieses Vergilben der Blätter und dann stirbt die Pflanze so ab.
So eine Bleiche.
Genau. Und das betrifft aber eine ganze Reihe von verschiedenen Pflanzenkrankheiten, die auch von verschiedenen Pathogenen verursacht werden. Also Blight können sowohl durch Pilze ausgelöst werden, als auch durch Bakterien, als auch durch Viren oder andere krankheitserregende Organismen. Und Mehltau hingegen bezeichnet ganz spezifische Pflanzenkrankheiten, nämlich die durch bestimmte Pilze oder Eipilze ausgelöst werden. Eipilze sind aber keine echten Pilze, sondern eher mit den Algen verwandt. Also ihr seht, es wird kompliziert. Fakt ist, wir haben da eine Plage. Und wenn man jetzt mal in die Geschichte guckt, dann kann man natürlich sagen, es gibt Beispiele, die wir auch aus dem Geschichtsunterricht kennen, die wirklich große Hungersnöte nach sich gezogen haben, aufgrund von Pflanzenbefall. Es gibt da die große Hungersnot von Irland zwischen 1845 und 1849, ausgelöst durch die Kartoffelfäule oder auch den Kartoffelmehltau.
Mehltau.
Ja, genau. Hier haut das begrifflich dann hin. Und infolge dieser Hungersnot starben 1 Million Menschen und etwa 12% der irischen Bevölkerung.
Boah, krass.
Einfach weg.
Wow.
Ist doch irre, oder?
Ja, wie viele sind aber bei der Pest gestorben? Das klingt ja schon fast so drastisch.
Das kommt, wenn man es jetzt mit dem Film vergleicht, auch relativ gut hin. Also Jonathan Nolan, der hat zu seiner ersten Drehbuchversion erklärt, dass in Interstellar die US-Bevölkerung so ums Zehnfache oder sogar um mehr reduziert ist und dass das auf den anderen Kontinenten auch ähnlich ist. Also da kann man schon mal sagen, an diesem Irland-Beispiel siehst du, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, das kann durchaus passieren. Und da war es nur die Kartoffel. Ja, also da waren es nicht mal alle Pflanzen. Und das ist jetzt nur ein Extrembeispiel, aber es gibt natürlich auch heutzutage noch jede Menge andere Formen von Blight. Also es gibt Reisbakterien, die auch bis zu 75% einer Reisernte zerstören können. Es gibt den sogenannten Feuerbrand bei Äpfel, Birnen und anderem Kernobst. Mehltau findest du auch noch bei Zuckerrüben, Kopfsalat, Kohl und so weiter. Also wir sehen, es gibt diese krassen Ernteeinbußen, es gibt diese Bedrohung von Nahrungsmitteln, auch in drastischer Form. Aber zumindest noch nicht so, dass es jetzt ein globales Ausmaß hätte. Und ich wollte das aber ganz genau wissen, ob das möglich wäre und habe deswegen bei einem Experten nachgefragt. Ich habe zwar kein Dinner geschmissen, aber ein Telefoninterview geführt und zwar mit Professor Josef Settele, der ist Agrarbiologe und Ökologe und Leiter des Departments Naturschutzforschung hier am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Die heißen kurz UFZ und mit dem UFZ arbeite ich schon wirklich super lange zusammen für meine Shows. Aber eben auch, wenn es um Expertise geht, die haben ganz fantastische Leute dort und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das mal wieder sehr kurzfristig geklappt hat und wir ein Gespräch führen konnten. Und Professor Settele ist perfekt dafür, der hat nämlich 2015 ein Kapitel für diesen Weltklimabericht geschrieben und war jetzt ganz und ist auch noch ganz lange Zeit jetzt Mitglied im Weltbiodiversitätsrat gewesen. Und ich habe ihn mal gefragt, ob das ein realistisches Ausgangsszenario ist, also dass wirklich innerhalb von wenigen Jahrzehnten die Artenvielfalt bei Pflanzen so krass einbricht.
Es ist unvorstellbar, dass sowas passiert. Wir sind ja schon ganz vorsichtig, wenn es darum geht, überhaupt das Aussterben von Arten zu beurteilen und sagen, dass wir im Extremfall vielleicht, was schon viel ist, ein Viertel der Arten in den nächsten Jahrzehnten verlieren, wenn wir nicht gegensteuern. Also Jahrzehnte, wenn die Dimension dann sein soll, kann hier nicht relevant sein. Wenn ich nachgucke, welche Pathogene wir haben bei Pflanzen, das sind ja oft sehr spezifische bestimmte Pflanzen, dass alle gleichzeitig sich so stark ausbreiten und ihren eigenen Wirt vernichten, ist sehr unwahrscheinlich. Weil auch ein Pathogen muss überleben können. Wenn alles weg ist, überlebt es nicht. Also von daher, das ist zum Glück ein sehr, sehr extrem unwahrscheinliches dystopisches Szenario.
Ja, und damit bin ich durch mit meinem Part. Vielen Dank. Ist unrealistisch.
Na Gott sei Dank.
Nein, es ist ja schon absolut beruhigend, dass er sagt, es ist ein unrealistisches Szenario, oder?
Naja, also die Beruhigung ist ja nur, dass es nicht so super schnell geht, aber es heißt ja nicht, dass es über einen längeren Zeitraum nicht doch passieren könnte.
Aber wir sind safe, das ist die Hauptsache.
Wir sind
Gott sei Dank
erstmal safe.
Puh.
Aber du hast natürlich recht, ne? Also der Grund für die Ausbreitung von The Blight, wie es im Film heißt, ist ja im Film selber nicht geklärt. Also weiß nicht, warum das passiert. Aber rund um den Film sind ja auch Interviews geführt worden und so. Und da steht Klimawandel natürlich ganz groß mit im Raum. Aber jetzt haben wir ja eine Sache, die im Film dominant passiert. Zu meiner Freude, der Mais ist noch da. Ich liebe Mais. Ich meine, du musst dir vorstellen, das wird ja im Film gar nicht so gezeigt. Ne? Du siehst die da einmal essen in der Scheune oder in dem Farmhaus, aber die essen jeden Tag Mais. Jeden Tag gibt es bei denen Mais.
Furchtbar, furchtbar.
Mag Mais so gar nicht, aber wahrscheinlich würde ich es essen, wenn nichts anderes mehr da ist.
Fun Fact dazu, diese Maisfelder, die wurden extra angelegt in Alberta, in Kanada. Die haben 2 Quadratkilometer Maisfelder angelegt, damit Christopher Nolan kein CGI benutzen muss.
Krass.
Natürlich haben sie das.
Der meint es einfach ernst mit seinem Zeug, ja. Ne? Der Nolan.
Und das Beste und Witzigste daran ist, es hat $100,000 gekostet, aber weil das so gut geklappt hat, haben die den Mais am Ende wieder verkauft und haben $162,000 damit verdient.
Mega der Move auch.
Ich meine, bei den Produktionskosten von, hey, was weiß ich, 160 Millionen oder wie viel der gekostet hat, also war ja sauteuer, mach $100,000 jetzt nicht viel aus, aber fand ich lustig, dass sie sogar daraus noch irgendwie Profit geschlagen haben, ja.
Aber ich finde es trotzdem krass, dass die Anforderungen so spezifisch sind. Also, weißt du, es gibt ja Maisfelder. Also, dass man jetzt nicht an irgendein Maisfeld gehen konnte, um das da zu drehen, sondern natürlich wollten die ihr eigenes machen, was genauso ist, wie es sein sollte.
Schon, ne? Ich habe auf jeden Fall Josef Settele jetzt nochmal gefragt, ob das plausibel ist. Also, dass alle anderen Pflanzen weg sind und dass nur der Mais überlebt.
Ist extrem unwahrscheinlich. Also beides. Sowohl, dass alle an der Flöten gehen, also dass die eine genau überleben wird. Also beides extrem unwahrscheinlich. Natürlich ist es das Extremszenario, mal so eine Monokultur global sich anzusehen. Das ist ja das, was dahinter steckt. Überall ist Mais. Damit könnten wir auch nicht überleben. Ne? Also im Prinzip von Mais kann man sich zwar irgendwie ernähren, aber so nährstoffmäßig, vitaminmäßig und sonst ist es einigermaßen limitiert im Angebot, sage ich vorsichtig. Ne? Da brauche ich Obst und Gemüse mit dazu. Das heißt, überlebensfähig sind wir da sowieso nicht mehr. Wenn es soweit wäre, da gäbe es schon gar nicht mehr.
Ich lieb's, wie er einfach so ultra-realistisch ist.
Ja, ist doch gut. Genau das wollen wir ja.
Ja.
Ja, klar.
Was auch noch unrealistisch ist, ist, dass Mais natürlich auch von Blight befallen werden kann. Also in den 1970 gab es da einen massiven Ernteausfall mit einem wirtschaftlichen Schaden von $1 Milliarde durch Pilzbefall der südlichen Maisfelder in den USA. Also Mais ist jetzt keine Wunderpflanze, die dagegen immun ist. Und Josef Settele hat auch nochmal gesagt, Mais würde gar nicht allein übrig bleiben. Also da wären vorher schon Sachen, die passieren würden.
Weil wir natürlich immer Organismen haben, und zwar eine ganz große Vielzahl, die sich immer an neue Bedingungen anpassen können. Das sind nämlich die Masse, sondern es sind nur ein paar wenige, aber die sind die, die auch dann zeitweise als Unkräuter bekannt sind. Also Unkräuter, immer das, was wir gar nicht haben wollen, die kommen ja immer gefühlt am meisten daher. Das heißt, ich habe immer eine gewisse Vielfalt und damit auch nicht nur eine einzige Kulturpflanze, sondern auch andere Pflanzen, die ich nutzen kann. Wenn alles, was wir essen, sind ja praktisch vom Menschen veränderte Wildpflanzen. Also wir können ja auch Gräser essen, wenn wir so ein bisschen hochziehen, ein bisschen Samen ernten, dann geht es auch. Von daher, also es gibt immer noch Möglichkeiten, anderes zu haben. Es wird immer was da sein. Und Gräser zum Beispiel, die haben natürlich super Überlebenschancen. Die sind einfach sehr, sehr divers, sehr widerstandsfähig. Es wird immer sehr viele davon auch geben.
Da bin ich ja beruhigt.
Ja, das ist doch ein guter Ausblick.
Zur Not Gras essen.
Ja, da bekommt die Kuh hier als Sound bei uns eine ganz neue Bedeutung, oder?
Ja.
Aber es stimmt ja auch, es ist ja alles hochgezüchtet. Ich finde das immer wieder faszinierend bei Kohl, wenn du dir Kohl anguckst, was da alles draus geworden ist. Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Wirsing und so weiter. Völlig verschiedener Geschmack, völlig verschiedenes Aussehen, alles dieselbe Urpflanze.
Aber die Wirkung ist dieselbe.
Ja, Wirkung ist dieselbe.
Ja, aber ich finde das auf jeden Fall, also ich habe mich sehr gefreut nach diesem Interview, weil trotz aller Bedenken ist es natürlich eine positive Aussicht, dass er auch sagt, ja, die Menschheit wird wahrscheinlich nicht aussterben, sondern einfach anders leben. Aber es gibt einfach genug Diversität. Selbst wenn ein Teil der Diversität stirbt, hast du so viel Diversität, dass du Möglichkeiten hast, damit umzugehen. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht unangenehm wird. Denn am Ende, wenn wir jetzt auf den Klimawandel schauen, das ist genauso eine bedrohliche Ausgangssituation, wie wir es da im Film sehen. Ne?
Ja, voll, voll, genau.
Das ist eben nur noch nicht so richtig angekommen bei den Leuten, weil sie noch Mais auf dem Teller haben.
Ja. Und Kohlrabi.
Und Kohlrabi.
Jack, du hast gerade gesagt, du hast dich mit der Ausgangslage des Films beschäftigt und indirekt habe ich das auch. Und zwar geht es um das Wurmloch. In Interstellar hat das ja eine ziemlich große Rolle. Und tatsächlich ist es so, dass sie das Wurmloch, was sie da 2067 beim Saturn in der Nähe haben, schon knapp 50 Jahre vorher entdeckt hatten. Genauer gesagt 48 Jahre vorher im Jahr 2019, was ja damals, als Interstellar rausgekommen ist, 2014 noch in der Zukunft lag. Aber wenn wir jetzt zurückblicken, ist das in unserer Vergangenheit. Und leider, leider, leider muss ich berichten, es ist nicht passiert. Wir haben 2019 kein Wurmloch in der Nähe des Saturn entdeckt.
No.
Und damit nähern wir uns hier der Katze an.
Und auch an der Stelle ist Annes Part beendet. Ich mach weiter.
Oh, das wäre so eine schöne Folge, oder?
Das wäre so ein Speedrun hier. Mir fällt gerade auf, dass ich überhaupt nicht gesagt oder nochmal betont habe, was ein Wurmloch eigentlich ist. Denn was ist ein Wurmloch? Das ist ja so eine Abkürzung durch die Raumzeit. Im Film gibt es ja auch diese eine Szene mit dem Stück Papier. Das ist überall. Das ist in Interstellar, in Stranger Things gab es auch diese Szene, wo man sich das quasi in 2D überträgt, damit man sich das überhaupt vorstellen kann. Und da sagt man ja immer, wenn unser Universum hier dieses Stück Papier ist und ich von A nach B eine gewisse Strecke brauche, kann ich mein Papier falten, mit einem Bleistift durchstechen und das ist dann das Wurmloch, also dass ich quasi so eine Abkürzung nehme und dann nicht außenrum gehen muss. Und genau das ist es ja, was das Wurmloch in dem in Interstellar auch macht. Das ist da platziert beim Saturn und ist ein Weg zu einem anderen Planetensystem, beziehungsweise ich will nicht sagen Sonnensystem, weil da haben wir ja das schwarze Loch Gargantua, und die bestimmten Planeten, die die dann halt bereisen. Und die ewige Frage, die sich ja immer wieder stellt, wenn es um Wurmlöcher gibt, ist ja, kann es das auch in echt geben? Kann es in echt Wurmlöcher geben? Und man liest ja immer, ja, rein theoretisch ist das möglich, aber wir haben noch keins gefunden. Und im Prinzip ist es auch so. Und das ist, also ich finde das langsam immer mehr oder weniger unspektakulär, denn alles, was immer passiert, wenn man irgendwo liest, das könnte es theoretisch geben, aber wir haben es noch nicht entdeckt. Das heißt im Prinzip immer, man nimmt sich die allgemeine Relativitätstheorie und da sind die sogenannten Einsteinschen Feldgleichungen drin. Also das ist mega das mathematische Konstrukt. Und wenn man jetzt wissen will, ob es ein Wurmloch geben kann, dann bastelt man so lange an diesen Feldgleichungen rum, bis man so einen mathematischen Workaround hat, in der es dann dieses Wurmloch geben kann. Und mehr heißt es nicht. Also es klingt immer so cool, wenn wir sagen, ja, theoretisch kann es Wurmlöcher geben, aber das bringt uns in der echten Welt nicht so richtig weiter, außer dass wir natürlich die Hoffnung haben, dass wir das irgendwann nochmal finden können. Und das Problem ist nämlich, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu der Wissenschaft in Interstellar, wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet, Kip Thorne, Nobelpreisträger, der hat 2017 den Nobelpreis für Physik bekommen, und zwar für, ich zitiere, entscheidende Beiträge zum LIGO-Detektor und die Beobachtung von Gravitationswellen. Also er ist Profi in Gravitation und das ist es ja im Prinzip auch, was die allgemeine Relativitätstheorie ist. Das ist eine Theorie für Gravitation. Und der sagt zum Thema Wurmlöcher, wenn wir ein Wurmloch haben wollen, also er ist es quasi andersrum angegangen für den Film. Er hat gesagt, okay, Christopher Nolan hat gesagt, wir brauchen hier ein Wurmloch. Wie kann ich das irgendwie realisieren, ohne dass das gegen irgendwelche physikalischen Regeln verstößt? Und der hat das dann genauso gemacht, wie ich gerade gesagt habe. Also versucht, diese Gleichungen so zu lösen, dass es das geben kann. Und er sagt, das große Problem ist, selbst wenn wir sagen, okay, es gibt jetzt hier dieses Wurmloch, kann es sein, dass wir da nicht unbedingt durchreisen können. Also sehr wahrscheinlich, wenn es Wurmlöcher gibt, kann man da nicht durchreisen, weil die sich so auflösen. Also die fangen an, sich zuzumachen quasi, kurz nachdem sie entstanden sind. Und um das quasi lange genug offen zu halten, braucht man etwas, was exotische Materie heißt.
Oh, lecker. Das ist das aus dem Fruchtcocktail. Lecker.
Schön wär's. Exotische Materie ist tatsächlich Materie, die eine negative Masse hat, beziehungsweise eine negative Energiedichte. Und naja, was soll ich sagen? Da sind wir genauso weit wie vorher, denn rein theoretisch kann es das geben, aber wir haben es noch nie entdeckt und wissen deswegen nicht, ob es das in unserer echten Welt auch geben kann. Was aber das eigentlich Coole ist, und deswegen habe ich gesagt, es geht darum, was vor dem Film eigentlich passiert ist. Kip Thorne hat sich so ein bisschen die Freiheit genommen und sich eine eigene Backstory für dieses Wurmloch überlegt, die gar nicht im Film vorkommt. Und ich finde es so mega cool, dass ich das deswegen unbedingt teilen wollte. Und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, er ist Gravitationswellenforscher und er hat sich überlegt, wie könnte die NASA vor 48 Jahren überhaupt entdeckt haben, dass es da so ein Wurmloch bei Saturn gibt? Denn das, was er designt hat für den Film, das ist ein ungefähr 1 Kilometer großes Wurmloch. Im Film ist es ja tatsächlich so, dass die mit der Endurance, mit dem Raumschiff dahin fliegen und dann gehen die erstmal in Orbit um das Wurmloch. Das heißt, es muss so ein bisschen Gravitation haben, damit es halt möglich ist, da in so eine Umlaufbahn einzuschwenken. Mhm. Und der hat quasi so rumgerechnet, dass das Wurmloch dann ungefähr 1 Kilometer Durchmesser hat.
Ah, okay.
Also wie kann man das entdecken? Weil es ja relativ klein. Also 1 Kilometer neben dem Saturn ist ja quasi
nix.
Winzig, winzig, mega winzig, hier von der Erde aus gesehen. Und dann sagt er, okay, was passiert sein könnte, ist, dass in diesem, in der, auf der anderen Seite vom Wurmloch, da wo Gargantua, das große schwarze Loch ist, dass es da noch ein anderes schwarzes Loch gegeben hat, was mit einem Neutronenstern verschmolzen ist. Und das ist ein so großes kosmisches Ereignis, dass das einigermaßen starke Gravitationswellen ausstößt. Und Kip Thorne sagt jetzt halt, okay, die entdecken die Gravitationswellen, merken, das kommt von der Nähe vom Saturn. Aber was ja gar nicht sein kann, ist, dass beim Saturn ein schwarzes Loch ist und auch noch ein Neutronenstern und die dann auch noch miteinander verschmelzen. Also das ist einfach zu viel. Wahrscheinlich würde es den Saturn dann auch gar nicht mehr geben, wenn da so viel los wäre in der Area. Und deswegen sagt er, okay, so müssen die quasi indirekt gemerkt haben, dass es da ein Wurmloch gibt. Und wenn man es weiß, kann man das dann auch besser bei so einer Himmelsdurchmusterung erkennen. Also wenn du ungefähr weißt, wonach du suchst, dann kannst du es ja leichter entdecken, als wenn du einfach so drauf los beobachtest und dann erstmal gucken musst, was eigentlich passiert.
Und das ist so funny, weil ein Jahr später sind die Gravitationswellen ja wirklich bewiesen worden. Mhm. Ne? Also der Film kommt raus und dann kann Kip Thorne ein Jahr später sagen, siehste, Christopher, ich hab's dir gesagt.
Ja, das ist so krass. Genau so ist der es. Film 2014 und dann 2017 hat er ja schon den Nobelpreis auch bekommen.
Ja.
Mega krass. Und ich glaube, der hat ja schon seit den 80ern oder so an diesen Gravitationswellendetektoren gearbeitet. Also ich finde es eh immer mega krass bei den Nobelpreisen, was da für eine Arbeit vorhergegangen ist und wie lange man sich so gedulden muss manchmal, bis dann irgendwas bei rumkommt. Er hat ja übrigens auch ein Buch geschrieben, The Science of Interstellar. Da habe ich diese ganze Story her, die ich jetzt gerade erzählt habe. Und ich möchte gerne kurz was vorlesen. Und zwar musste ich so lachen, weil das kommt ganz am Anfang, als er sich quasi überlegt, wie die das entdeckt haben. Können und ich habe das gelesen und dachte, oh, das ist so unlogisch, aber ich lese es vor. Ja. Moment. I imagine that decades before the movie begins, when Professor Brand was in his 20s, he was deputy director of a project called LIGO. LIGO ist der echte Gravitationswellendetektor, der immer noch läuft, also den gibt es in den USA und der hat ja auch die ersten Gravitationswellen entdeckt, wofür es dann den Nobelpreis gab. Und ich habe das gelesen und ich dachte, in welcher Welt 2019 ist man in seinen 20ern Director von irgendwas Großem Wissenschaftlichem? Was zur Hölle, Kip Thorne? Das war vielleicht so, als du in den 60ern studiert hast.
Ja, stimmt.
Also ja, das kann nicht sein. Alles andere an der Geschichte finde ich eigentlich mega cool, obwohl er am Ende halt auch sagt, okay, es ist unwahrscheinlich, dass das passiert. Und es ist ja auch unwahrscheinlich. Also ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Wurmloch hast und dann ist zufällig in dem System, wo das Wurmloch hinführt, passiert so ein großes Ereignis, wie dass ja noch ein schwarzes Loch mit einem Neutronenstern verschmilzt und das Ganze neben noch einem anderen riesigen schwarzen Loch, was da auch schon ist.
Ja, das haben die ja mit Absicht gemacht, die mehrdimensionalen Wesen. Das haben die ja alles vorausgesehen. Das ist sowieso so ein bisschen die Krux des Films, ne? Dass du dir sagst, okay, wenn es diese mehrdimensionalen Wesen gibt, die uns ein Wurmloch geben, damit wir einen neuen Heimatplaneten finden, damit die Menschheit überlebt. Das ist ja sehr nett von denen. Dann wissen die vielleicht auch, dass es da diese schwarzen Löcher gibt und dass die Gravitationswellen uns darauf hinweisen werden. Aber warum zur Hölle haben die das Wurmloch dann nicht zum Mond gepackt? Warum müssen wir bis zum fucking Saturn reisen? Kommt uns doch ein Stück entgegen.
Denkt doch mal nach, Leute, denkt doch mal nach.
Ist halt echt so, ne? Was aber noch, finde ich, noch die ganz andere Frage ist okay, die NASA hat das entdeckt und dann sagt sie, okay, jetzt machen wir hier diese Lazarus-Mission und schicken da 12 Leute durch und die sollen sich 12 verschiedene Planeten angucken. Ist natürlich auch ein bisschen crazy. Also das ist jetzt, wenn wir sagen, okay, die haben alle Hunger und irgendwie ist alles zeitkritisch. So.
Im Raumschiff, weißt du? So, oh, so ein Knast.
Kann man das vielleicht ein kleines bisschen nachvollziehen? Aber was ich mich gefragt habe, ist, überlebt man das, durch so ein Wurmloch zu gehen? Wie ist da die Strahlenbelastung? Also das sind ja alles so Sachen, die wir gar nicht wissen, auch allein schon, weil wir keine Wurmlöcher haben bisher. Würdet ihr da mitmachen? Würdet ihr durch so ein Wurmloch jetzt fliegen? Einfach so, wenn wir sagen würden, okay, wir haben eins entdeckt beim Saturn. Wer hat Bock? So würdet ihr einfach da durchfliegen?
Naja, wenn die Ausgangslage ist, auf der Erde gibt es nur noch Mais, würde ich sagen, ja, okay, ich mach's. Auf der anderen Seite kann es nur besser werden.
Das ist ja auch der ganze Konflikt, den Dr. Mann damit ins Spiel bringt, dass er sagt, ich wusste eigentlich, dass ich zum Sterben hier hochgeschickt werde, habe 3 Jahre lang versucht, mit dieser Wahrheit zu leben und dann hat es mich trotzdem mein Überlebenswille gekriegt, dass ich jetzt doch ein Signal absende und mich hier abholen lasse.
Im Film haben die da ja auch so Kommunikationsprobleme, also dass die ja in die eine Richtung kommen ja Signale gut durch das Wurmloch durch und in die andere Richtung ja nicht mehr, also aus dem Wurmloch raus empfangen die ja nicht so richtig.
Und das fand ich auch so ein bisschen unrealistisch, weil die sagen ja, die kriegen einen Ping.
Ja.
Wobei ein Ping, ich weiß nicht, was genau ein Ping dann bedeutet, das ist ja auch ein elektromagnetisches Signal und dann denke ich mir, wenn du einen Ping senden kannst, dann kannst du halt auch zwei Pings senden und wenn du zwei Pings senden kannst, kannst du einen Morsecode machen. Also wenn du jetzt keine, weißt du, krassen binären Informationen schicken kannst, dann kannst du ja zumindest so ganz rudimentäre Signale mit ein paar Informationen übertragen, auch wenn das jetzt vielleicht länger dauert. Aber das hat mich auch gewundert, dass sie sagen, die Kommunikation geht nur in eine Richtung.
Ja, fand ich nämlich auch komisch. Ich meine, die Gravitationswellen sind ja auch durchgekommen, obwohl wir dazu jetzt sagen müssten, dass man den Gravitationswellen, das ist nicht im Film direkt. Also das ist halt eher so eine Interpretation, wie es hätte zu diesem ganzen Szenario kommen können. Hm. Da sagst du zum Thema Wurmloch. Also ich finde diese Herleitung fand ich mega cool von Kip Thorne, wie er sich überlegt hat, wie man das hätte entdecken können. Also dass es da überhaupt eine so plausible, wenn auch vielleicht unwahrscheinliche Möglichkeit gibt, fand ich mega crazy. Und diese große Frage, kann es Wurmlöcher geben oder nicht, ist halt super schwer zu beantworten. Also in der Theorie ja, in der Praxis wissen wir es halt einfach nicht. Leider.
Ich schließe mich dann gleich mal an Annes Part an und rede wieder ein bisschen mehr über Physik. Nachdem wir das letzte Mal bei meinem Roger Penrose Part ja ein paar Leute verloren haben, schließe ich da direkt an. Und Anne hat es ja schon erwähnt, es gibt so den heimlichen Star des Films, das schwarze Loch Gargantua. Da gibt es ein paar ziemlich coole Effekte mit der Zeit. Und es wird jetzt im Wesentlichen um Relativitätstheorie gehen. Anne hat es ja schon ein bisschen angesprochen. Es gibt die allgemeine Relativitätstheorie, da geht es um Gravitation. Es gibt noch die spezielle Relativitätstheorie, da geht es so ein bisschen um Bewegung und insgesamt so um Raumzeit. Welche Effekte hat irgendwelches Zeug auf die Raumzeit? Und das ist so ein grundlegendes Konzept in der Relativitätstheorie, dass Raum und Zeit nicht getrennt voneinander vorkommen. Also das ist ja auch das, wo Kip Thorne gesagt hat, ey du Christopher, hör mal auf jetzt hier mit irgendwelchen Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. Man kann sich im Raum nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und Gargantua ist ein schwarzes Loch. Und was fällt denn euch als erstes zu schwarzen Löchern ein?
Sehr dicht.
Sehr dicht.
Denke ich immer als erstes.
Gut.
Ich muss immer daran denken, ich habe mal so ein Video bei TikTok gemacht. Da hat jemand gefragt, ob man sich so ein kleines schwarzes Loch in sein Regal stellen kann. Also so als Dekoobjekt. Und ich war so, hä? Und dann habe ich ausgerechnet, dass wenn die Erde ein schwarzes Loch wäre, also ein schwarzes Loch mit der Masse von der Erde, ist nur so groß wie eine Münze. Mhm. Das kannst du dir nicht so gut ins Regal stellen, dann bricht das durch.
Eine hohe Dichte geht schon dahin, was das schwarze Loch auszeichnet. Eine riesige Masse bei einer relativ kleinen Größe. Ne? Und schwarze Löcher saugen eben alles ein durch ihre Gravitation. Und Gargantua hat eine Masse von 100 Millionen Sonnen und einen Radius, der so groß ist wie der Abstand von der Erde zur Sonne. Also da ist also so eine riesige Kugel, die von der Sonne bis zu uns reicht im Radius. Also quasi doppelt so groß noch im Durchmesser. Und ein schwarzes Loch ist ein Ort in der Raumzeit, an dem die Gravitation eben so stark ist, dass nichts dieser Anziehung entkommen kann. Und die Grenze, ab der nichts mehr wegkommt, die heißt Ereignishorizont. Also ab da kommt man nicht mehr raus. Und diese Grenze, die sieht man auch quasi im Film. Also das ist da, ab da, wo kein Licht mehr rauskommt und so, weswegen das Ding eigentlich schwarzes Loch heißt, obwohl es eigentlich irgendwie schon aus Materie besteht.
Ich finde halt so krass, dass Gargantua damit ja noch größer und noch massereicher ist als Sagittarius A-Stern, das super massereiche schwarze Loch in der Mitte von der Milchstraße. Mhm, ja. 100 Millionen Sonnenmassen und unsers in der Milchstraße hat ja nur 4 Millionen.
Ha, mhm. Lächerlich.
Also, hä?
Was für ein Lauch. Was für ein Lauch. Ja, so ein, was im Film auch sehr, sehr cool dargestellt ist, ist die sogenannte Akkretionsscheibe. Das ist dieses leuchtende Ding um das schwarze Loch drumherum. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Ringe vom Saturn. Und das sieht ja aber im Film ganz anders aus. Für den Film hat Kip Thorne und sein Team so eine Simulation gemacht, wie das eben aussehen würde. Und das war damals die akkurateste Simulation eines schwarzen Lochs.
Das ist irre, ne? Dass du für einen Hollywood-Film ein Instrument entwickelst, das du dann tatsächlich im wissenschaftlichen Betrieb auch einsetzen kannst, ne?
Ja, ist voll geil. Ist voll geil. Das ist voll die Synthese aus Kunst und Wissenschaft, dieser Film.
Total.
Mega geil, mega geil. Und diese Akkretionsscheibe, das ist so ein, naja, ich habe schon gesagt, wie die Ringe des Saturn, das ist so eine Scheibe aus Staub, Gestein, Gas, alles Mögliche, was sich eben sehr, sehr schnell um dieses schwarze Loch drumherum bewegt. Und weil es in dieser Scheibe eben ziemlich viel Reibung gibt, das Zeug stößt aneinander, es herrscht ein sehr, sehr großer Druck durch die starke Gravitation, deswegen fängt das Zeug eben an zu leuchten und deswegen sieht man das so gut um dieses schwarze Loch drumherum. Und was man an Gargantua auch schön sieht, ist der Gravitationslinseneffekt. Also es sieht ja so ein bisschen so aus, als ob dieser Kreis, dieser leuchtende Kreis um das schwarze Loch drumherum ist. Aber das ist eigentlich das Licht, was um das schwarze Loch drumherum gebeugt wird.
Also du meinst, dass es quasi so nach oben geht und dann sich einmal wie so eine Mütze über das schwarze Loch drüber stülpt?
Genau.
Das
genau.
ist eigentlich
ja.
die Ansicht ja. von hinten, die nur umgebogen
genau.
wird,
ja.
sozusagen.
Genau, man kann sozusagen um das schwarze Loch drumherum gucken, weil eben die Gravitation so stark ist.
Das war ja auch fürs Publikum ein Mind-Blowing-Effekt, ne? Also die wenigsten haben ja jetzt wirklich so tiefe physikalische Kenntnisse gehabt oder haben sie wahrscheinlich jetzt auch noch nicht, dass man weiß, wie eine Visualisierung hätte aussehen müssen. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als wir auf das Foto in Anführungszeichen vom ersten schwarzen Loch hier aus Messier 87 gewartet haben. Da gab es noch ganze YouTube-Videos dazu, wie das aussehen wird, was wir beobachten werden. Also selbst da gab es anscheinend quasi noch den Klärungsbedarf, ja, so sieht das in der Realität aus. Und das finde ich schon krass. Und für 2014 war das ja wirklich auch bahnbrechend. Auch visuell. So hat ja auch den Oscar bekommen für die visuellen Effekte.
Ja, das ist super abgefahren, weil du es auch gerade ansprichst, so dieses erste Foto des schwarzen Lochs, das 2019 so veröffentlicht worden ist. Und das sah eben schon sehr ähnlich aus zu dem Gargantua. Und das Foto dieses schwarzen Lochs hatte natürlich eine viel schlechtere Auflösung, deswegen hat man das nicht so gut gesehen. Aber passt schon sehr, sehr gut. Was Gargantua auch noch auszeichnet, ist, dass es ein rotierendes schwarzes Loch ist. Das ist nämlich auch so ein Trick von Kip Thorne gewesen, um das alles so ein bisschen realistischer zu machen. Und diese schwarzen Löcher nennt man Kerr-Löcher. Und die haben nämlich eine richtungsabhängige Gravitation, nämlich entlang der Rotationsachse wird der Ereignishorizont kleiner und man kommt näher ans schwarze Loch ran. Das wird gleich nochmal wichtig für diesen Zeiteffekt. Und diesen Zeiteffekt, den nennt man Zeitdilatation. Das ist eben der Effekt, dass Zeit von verschiedenen Parametern abhängt und nicht absolut ist. Also früher hat man ja gedacht, eine Sekunde ist für alle Leute, egal wo sie sind, egal wie sie sich bewegen, eine Sekunde, stimmt aber nicht. Also Zeitdilatation bedeutet Zeitdehnung und Ursache dafür ist, wie eigentlich für fast alles in der Relativitätstheorie, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Diese Zeitdilatation, das ist ein tatsächlicher physikalischer Effekt und dabei geht es nicht darum, wie man Zeit wahrnimmt. Also oft ist es ja so, dass man sich sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie 5 Minuten hier, mir kommt es aber vor wie eine Stunde. Das stimmt nicht, sondern es sind ja immer noch 5 Minuten, die man irgendwie wartet. Das kommt einem aber länger vor. Zeit kann sich dehnen und das nehmen die ja dann auch in dem Film wahr, als sie auf Millers Planet sind, der eben Gargantua an einer bestimmten Stelle umkreist. Dort entspricht eine Stunde 7 Jahren auf der Erde. Das heißt, wenn die sich auf Millers Planet eine Stunde unseres Podcasts anhören, eine Folge, haben Leute 7-mal eine Geburtstagsparty auf der Erde gefeiert. Und es gibt diesen Effekt eben 2-mal, einmal in der speziellen und einmal in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und bei der allgemeinen Relativitätstheorie, das hat Anja schon gesagt, geht es im Wesentlichen um Gravitation und wie Masse die Raumzeit beeinflusst. Das kennt ihr bestimmt auch, wie man das so modellhaft darstellen kann, ne? Habt ihr das schon mal gesehen mit diesem Tuch, wo
Ach so,
man
ja.
so eine Kugel reinlegt und dann verformt und sich
dann
so.
Dann krümmt sich quasi die Raumzeit.
Es wird irgendwie verzerrt und dann bewegen sich Dinge in der Raumzeit einfach anders. Und jedenfalls verändern eben Massen den Raum natürlich, das sieht man bei dem Tuch, aber auch die Zeit. Und jetzt ist es so, je größer die Masse ist, beziehungsweise je näher man dieser Masse ist, wie zum Beispiel Millers Planet, an dem Gargantua, desto langsamer vergeht die Zeit. Das hat man in einem ziemlich coolen Experiment auch schon auf der Erde nachgewiesen, das Heffele-Keating-Experiment. Da haben diese zwei Physiker zwei Cäsium-Atomuhren, also super präzise Uhren, die auf wenige Milliardstel Sekunden genau gehen, auf der Erde synchronisiert. Eine dieser Uhren hat man in ein Flugzeug gepackt und mit diesem Flugzeug ist man einmal um die Erde geflogen, einmal mit der Erdrotation, einmal entgegen. Und als sie gelandet sind, konnte man eben beide Effekte, also sozusagen diesen Gravitationseffekt und diesen Effekt der Bewegung eben nachweisen. Also sowohl diesen speziellen als auch allgemeinen Relativitätstheorie-Effekt. Das ist also eine True Story und auch zum Beispiel wir auf der Erde nutzen diese Effekte beziehungsweise die Korrektur dieser Effekte eigentlich auch fast jeden Tag, würde ich sagen, wenn man zum Beispiel Google Maps oder sowas benutzt mit dem GPS. Da müssen nämlich die Satelliten auch synchronisiert mit Uhren auf der Erde laufen. Die sind nämlich ein paar tausend Kilometer oberhalb der Erdoberfläche, also weit weg von der Masse der Erde, währenddessen wir, die ja diese Signale empfangen, nah an der Erde dran sind. Und das sorgt eben dafür, dass jetzt die Uhren von Satellit und uns falsch gehen. Außerdem bewegt sich ja der Satellit zusätzlich noch sehr, sehr schnell um die Erde rum. So, und am Ende gehen die Uhren im Satellit 4,4 mal 10 hoch minus 8% schneller als auf der Erde. So, das klingt erstmal übelst wenig. 10 hoch minus 8, das ist ein 10 Milliardstel irgendwie, so Prozent. So, und habt ihr ein Gefühl dafür, was das für die Positionsbestimmung bedeutet? Also, um welche Strecke pro Sekunde würde man falsch messen? Schätzt mal.
Ich hatte das, glaube ich, sogar nachgeguckt, als wir die Fallout-Folge gemacht haben, weil wir da ja auch schon mal kurz über Satelliten gesprochen haben und GPS. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass der Effekt relativ groß ist. Also, die werden täglich korrigiert von der Bodenstation.
Ich habe wirklich gar kein Gefühl dafür. Ja, aber ich würde sagen, also wenn du sagst, ein großer Effekt, dann muss es ja schon in den Meterbereich reingehen.
Also nochmal zur Erinnerung, nochmal die Zahl, 4,4 mal 10 hoch minus 8% ist die Abweichung bei der Zeitmessung und das sorgt für einen Fehler in der Positionsbestimmung von 13 Zentimeter pro Sekunde.
Ah ja.
Ja, krass.
Aber das ist schon viel.
Also pro Sekunde 13 Zentimeter, das heißt für jede Sekunde läuft man 13 Zentimeter daneben und in 8 Sekunden ist man fast schon einen Meter vorbei.
Ja.
Das heißt, wenn das nicht stimmen würde mit der Relativitätstheorie, könnte man also sozusagen, wenn man eine Reservierung im Restaurant hat in einer fremden Stadt oder ein Date oder je nachdem, wo man hin will, würde man auf jeden Fall nicht finden.
Wow.
Ja.
Krass.
Wenn man weiß, wie hoch die Satelliten sind, wie schnell sind die unterwegs, ballert man da Einsteins Gleichung rein und offensichtlich funktioniert das mit der Korrektur. Genau. Und die Masse der Erde ist ja im Vergleich zu Gargantua lächerlich klein. Also das Ding hat ja 100 Millionen Sonnenmassen und deshalb ist der Zeitdilatationseffekt dabei in der Nähe von Gargantua entsprechend viel, viel stärker. Das ist eben auch durch Gipfhorn alles genau berechnet worden.
Und auch wieder andersrum, ne? Es ist wieder genau andersrum berechnet worden, ne? Also Christopher Nolan hat gesagt, wir brauchen einen Planeten, der dieses Verhältnis hat. Und Kip Thorne hat gesagt, gut, ich bastel ein Universums-Setting, in dem das funktionieren könnte.
Ich bastel mal ein schwarzes Loch und dann gucke ich mal, was passiert. Ich finde es so krass, dass der ja auch, was du ja hier mit der Kerr-Metrik vorhin gesagt hast, dass der das ja hat so krass rotieren lassen, damit das überhaupt alles so hinkommt. Das ist ja auch was, was so, also es ist erstens umstritten und zweitens, ich glaube, es rotiert sehr schnell, oder? Vielleicht sagst du da gleich noch was dazu. Ich glaube, es ist sehr, sehr schnell im Vergleich zu, was man jetzt denkt, wie schnell schwarze Löcher rotieren.
Die genaue Rotationsgeschwindigkeit habe ich nicht gefunden. Also ich habe ein paar Mal gelesen, dass es mit 99,8% der Lichtgeschwindigkeit rotiert. Aber was heißt das? Wo ist die Geschwindigkeit? Wenn etwas rotiert, ist es ja am Äquator, dreht sich sehr, sehr schnell, an den Polen eigentlich gar nicht. Mhm.
Winkelgeschwindigkeit?
Genau, es müsste eigentlich eine Winkelgeschwindigkeit sein, die kann man aber nicht in Prozent Lichtgeschwindigkeit angeben. Also so richtig rausgekriegt habe ich es nicht, aber es muss wohl sehr, sehr schnell sein. So schnell, wie man es jetzt bisher noch nicht beobachtet hat. Aber das Universum ist ja verrückt, vielleicht ist es hier irgendwo, wer weiß schon. Noch ein cooler Effekt zu Millers Planet, weil du hast ja vorhin schon Hans Zimmer angesprochen und die Musik, wie cool die in diesen Film eingearbeitet ist. Sobald die auf Millers Planet landen, geht eine Musik los mit einem Ticken. Und dieses Ticken hat einen Abstand von 1,25 Sekunden.
Ja.
Und wenn man das jetzt verrechnet mit dem Faktor, um den sich die Zeitintervalle zwischen diesem Miller-Planet und der Erde unterscheiden, vergeht zwischen zwei Ticks in dieser Musik, die man im Film hört, eben 21 Stunden, also fast ein Tag auf der Erde. Und da kann man sozusagen mit jedem Ticken vergeht ein Tag, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Die hängen da rum, die gucken, oh Gott, da kommt diese Welle, die laufen da rum und jedes Mal ein Tag weg.
Das ist sehr cool, ja.
Also, um es zusammenzufassen, Gargantua und all die Effekte, die im Film dargestellt sind, true story, coole Sache, schwarze Löcher, passt.
Trotzdem nicht reinfliegen, bitte. Bitte trotzdem nicht reinfliegen.
Genau, Obacht, Obacht.
Okay, nachdem wir jetzt über Interstellar gesprochen haben, finde ich jetzt im Vergleich zum Anfang kommt da ganz schön viel Wissenschaft und Technologie in der Welt vor, oder? Also am Anfang wurde ja gesagt, okay, die Welt hat irgendwie der Wissenschaft abgeschworen. Aber dann haben wir ja trotzdem noch die NASA, die haben hier diese coolen Kryoschlafgeräte und Raumschiffe und alles und irgendwie doch viel mehr Wissenschaft und Technologie, als sie eigentlich ursprünglich behauptet haben.
Ja, und das ist krass, weil sie das ja alles irgendwie im Geheimen weiter finanziert haben müssen.
Ja, wahrscheinlich haben die einfach Maisfelder für $162,000 verkauft.
Ah.
Und so finanzieren die jetzt irgendwie ihre NASA-Projekte. Wenn die da diese ganze Arbeit von Robotern machen lassen, geht das ja.
Ja. Ja, nee, stimmt. Ne? Es ist so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen, wir haben auch coole Roboter, ne, die irgendwie...
Über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Also es gibt noch einige Sachen. Also in 10 Jahren machen wir nochmal eine Folge über Interstellar.
Nee, aber was man ja auf jeden Fall erkennt, jetzt mal ungeachtet davon, dass die Menschheit irgendwie keine Technik hat, aber dann doch Technik hat, um irgendwie cool auf andere Planeten zu kommen, ist es ja schon irgendwie so dieser Pionier- und Entdeckergeist, der da irgendwie angesprochen wird, permanent. Also Cooper sagt das, glaube ich, gleich am Anfang, als er da auf der Veranda sitzt, dass er sagt, irgendwie die Menschheit hat das verloren. Wir sind ja eigentlich dafür geboren gewesen, irgendwie rauszugehen, Sachen herauszufinden. Und ja, das fand ich irgendwie eine ganz coole Botschaft von dem Film, dass du siehst, es ist halt irgendwie doch wichtig, rauszugehen und weiter neugierig zu bleiben und weiter Forschung zu betreiben.
Ja, voll. Und auch gerade wie es so politisch läuft, geht ja auch dieses Vertrauen in Wissenschaft und auch wie Wissenschaft gewichtet wird in der Gesellschaft irgendwie so ein bisschen verloren. Was so ein bisschen auch in Richtung Interstellar geht, dass die Menschen sagen, ja, Wissenschaft, lass mal. Aber es ist tatsächlich wichtig, ja, dass eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vertraut wird, dass in Erkenntnissen vertraut wird und dass man auf Basis dieser Erkenntnisse gute Entscheidungen trifft, um die Welt lebenswert zu halten.
Ja, und das hat mir auch Professor Settele im Interview gesagt. Also er hat auch gesagt, sieht das so wie wir. Eine Wissenschaft ist eine ganz wichtige Komponente, um Systeme überhaupt am Leben zu erhalten. Ne? Und man kann Wissenschaft pauschal gar nicht ablehnen. Was er aber eben auch gesagt hat, ist, dass es teilweise schwierig ist, dabei die richtige Strategie zu finden, um dann am Ende auch alle mitzunehmen.
Also wir haben das Dilemma, dass wir natürlich Sachen, viele Dinge schnell ändern müssten, aber uns Zeit lassen müssen, um die Leute mitzunehmen. Das ist so ein bisschen das Dilemma, das wir immer haben. Je mehr Schwierigkeiten wir erfahren, umso eher sind wir vielleicht auch bereit, hier und da, ja, sozusagen auch mit Einsicht zu agieren. Wenn ich ansehe, wie die Klimakatastrophen laufen, die einzelnen kleinen Überschwemmungsgeschichten und dann die Leute sich verhalten, ist immer noch überraschend wenig Konsequenz gezogen worden eigentlich. Das stimmt mir jetzt nicht ganz optimistisch. Es gibt Entwicklungen, aber auch die sind zu langsam. Also mit anderen Worten, wir werden das schaffen müssen. Nur die Frage ist, wie es uns dabei geht als Menschen, wie das Ganze sich insgesamt entwickelt. Wir werden Diversität weiterhin haben. Wenn wir sagen, ein Viertel der Arten stirbt aus, sagen wir auch, 3/4 sterben nicht aus. Man kann es ja genau so rum sagen. Also von daher gibt es noch einen ganzen Haufen Zeug in der Natur, was da sein wird. Und welche Rolle wir spielen, wie gut es uns dabei geht, das ist schwer vorherzusagen. Und da denke ich einfach, dass wir vermutlich nur durch entsprechende Erfahrungen, wenn sie massiv kommen, auch lernfähig sein werden müssen.
Ich finde es mega, wie Professor Settele so durch die Blume sagt, 3/4 der Arten bleiben, mal gucken, ob wir dabei sind.
Ja, stimmt.
Ja.
Aber vielleicht als persönliches Element noch ganz am Schluss. Ich fand im Film ein sehr schönes Motiv, dass der Schlüssel zur Rettung der Menschheit eben dann nicht in der Landwirtschaft liegt und schon irgendwie in dieser Raummission, aber am Ende in dem Bücherregal. Also es ist ja auch ein starkes Bild. Ne? Also die gesamte Botschaft zur Rettung der Menschheit wird durch ein Bücherregal übertragen. Das fand ich schon ziemlich stark.
Okay. Kommen wir zum Gütesiegel. Ich lasse euch natürlich den Vortritt mit der Bewertung.
Ich muss sagen, nach Kip Thorne als wissenschaftlicher Berater, nach diesen ganzen coolen Sachen, die der einfach gerechnet hat, ist es physikalisch fast plausibel. Außer, dass natürlich mit der negativen Energie, mit den negativen Massen bei dem Wurmloch und so, okay, wir wissen es nicht.
Außer das, da ist aber der Rest gut.
Ja, aber das ist ja auch so eine Sache, so höherdimensionales Zeug, wir wissen es einfach nicht. Wir sind sozusagen dreidimensionale Wesen in einer vierdimensionalen Raumzeit und was oben drüber ist, wir kriegen es nicht mit. Ich finde Interstellar, auch Jacks Part mit der ganzen ökologischen Geschichte ist schon, ja, super aktuell. Wir sehen, dass Dinge einfach passiert sind, die auch im Film aufgegriffen wurden, um daraus eine Geschichte zu machen. Deswegen wäre ich für den Delfin.
Jetzt muss ich, ne?
Starkes Statement, ja.
Also ich habe ja am Anfang noch so ein bisschen gehatet und gesagt, dass es so viele Unplausibilitäten für mich gab. Aber da waren eher so Menschen handeln dumm. Ne? Also das hat mich gestört. Beim Gucken nimmt dich der Film natürlich mit und du wirst auch reingezogen in diesen Kosmos, der so riesig ist. Ja, auch in eine Zukunft, die mal wieder so weit entfernt ist, dass man sich Sachen sehr schwer vorstellen kann. Ich würde sagen, ich finde das Wurmloch Quatsch. Das wäre jetzt so eine Sache, wo ich sage, das kostet. Aber auf der anderen Seite ist alles andere irgendwie einfach nur übertrieben. Also es gibt nichts in dem Film, was nicht irgendwie so eine reale Basis hat, ne? Es ist teilweise ins Extreme getrieben, aber alles hat einen Bezug und eine Herkunft in der echten Welt. Und deswegen, ich komme mit zum Delfin.
Yes.
Ja.
Team Delfin, ist jetzt egal, was ich sage quasi. Ich denke mal, alle gehen davon aus, dass wir den Delfin vergeben, weil Interstellar gilt ja als wissenschaftlich super plausibel. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich nur das Schwarze Loch so extrem plausibel und extrem durchgerechnet ist und alles andere ist nicht so krass. Und das geht aber ein bisschen unter, weil halt eben das mit dem Schwarzen Loch so gut ist. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch die Regel aufgestellt, dass wir jetzt hier immer nur Sachen reinnehmen, die wir auch besprechen. Und wir haben ja jetzt gar nicht über, naja, haben wir ja schon gesagt, über diese crazy Roboter, über diese Bike-Beings, über darüber, wie er in das Wurmloch, in das schwarze Loch reinfällt und auch wieder rauskommt. Das haben wir jetzt ja alles gar nicht besprochen. Deswegen, also ich persönlich würde eigentlich eher Richtung Q tendieren. Aber ich fand eigentlich ganz gut, was du gerade gesagt hast, Jack, dass alles so eine reale Basis hat. Und das stimmt ja im Prinzip sogar für das Wurmloch.
Ja.
Wir haben es halt nur in echt noch nie gesehen, aber das heißt ja nichts. Deswegen würde ich mich vielleicht jetzt auch zum Delfin breitschlagen lassen.
Ja, sehr gut.
Mega.
Juhu.
Und damit bekommt Interstellar von uns dreien, von Wissen hinter den Kulissen, offiziell den Delfin vergeben. Yay! Zum Schluss bleibt noch die Community-Rubrik. Es gibt etwas, was wir schon öfters mal gefragt wurden und das wir jetzt endlich eingerichtet haben.
Genau. Ihr habt uns immer mal bei Instagram in Nachrichten geschrieben, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das Ganze zu supporten. Das ist super lieb. Und wir haben gedacht, wenn wir ganz ehrlich sind, Real Talk, dann dauert diese Produktion, also nimmt die einfach sehr viel Zeit in Anspruch. Und wir machen das super gern. Aber allein für den Schnitt gehen so 1 bis 2 Tage drauf. Da können wir ja ganz transparent sein. Jede und jeder von uns recherchiert einen Tag und dann haben wir noch die Aufzeichnung. Also ihr seht, da geht eine Menge Zeit rein. Und deswegen haben wir gedacht, wenn ihr wirklich irgendwie einfach unterwegs seid, in die Hosentasche greift und ihr findet da 1 Euro oder 5 Euro, dann möchten wir euch nicht daran hindern, uns diesen Schnodder, das Kleingeld, zukommen zu lassen. Wir haben auf der Plattform unserer Wahl, Ko-fi heißt die, eine kleine Seite eingerichtet. Ko-fi ist ein Portal, wo man ganz unkompliziert einmal oder mehrfach, so wie man das möchte, einen beliebigen Betrag spenden kann. Ko-fi im Sinne von Coffee, weil ihr kauft uns damit einen digitalen Kaffee. Und ich sag euch, wenn ich im Schnitt sitze, trinke ich sehr, sehr, sehr viel davon. Deswegen schaut mal in die Shownotes und wir freuen uns über alle, die dort mit ankommen. Es gibt dort ein bisschen Zusatzcontent. Wir werden immer mal ein paar Fotos reinpacken, ein paar kleine Updates. Also es wird auch so ein bisschen was wie unser Community-Wohnzimmer werden. Und vor allen Dingen haben wir uns dafür entschieden, euch mehr Content anzubieten. Also wenn ihr sagt, wir wollen noch mehr Wissen hinter den Kulissen hören, dann bekommt ihr das. Und zwar haben wir gedacht, ab einem Spendenbeitrag von 5 Euro schicken wir euch per Mail einen Link mit einer XXL-Folge zu. Eine Folge, die 15 bis 20 Minuten länger ist, wo ihr noch mehr Infos von uns bekommt. Und wie das Ganze funktioniert, das haben wir alles nochmal im Detail auf Ko-fi aufgeschrieben. Also schaut da bitte unbedingt vorbei. Und wenn wir gerade dabei sind, Neuerungen anzukündigen, dann können wir sagen, wir sind jetzt endlich auch auf YouTube und YouTube Music.
Ballert uns zu auf allen Kanälen, bitte.
Ja, unbedingt.
Oh yeah.
Und dann war's das jetzt auch schon von uns. Wir freuen uns auf die nächste Folge und dann hören wir uns das nächste Mal wieder in 2 Wochen. Bis dann.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.